Ja, ich möchte ein paar Gedanken weitergeben und dabei sowohl Bezug nehmen auf Rainer, der ja heute ordiniert wird, aber das auch so gestalten, dass es uns betrifft. Ja, und das, was ich so weitergeben möchte, ist so, dass es uns alle betrifft. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen, und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus nach. Das ist der Text, und da möchte ich ein paar kurze Gedanken dran deutlich machen, die, denke ich, auch relativ schlicht sind. Es fängt damit an, dass Gott uns da abholt, wo wir stehen. Also mal zu Rainer. Gott hat ja den Rainer auch irgendwo abgeholt, ne? Und mit Sicherheit kenne ich nicht die ganze Geschichte, weil manches weiß ich einfach nicht. Aber woran ich mich gut erinnern kann, ist so der Punkt, vielleicht hat Rainer das auch schon mal erzählt, das ist jetzt so meine Wahrnehmung, ne? Irgendwann bekam ich einen Anruf, es muss so ungefähr der 17. März gewesen sein, 1989, ich glaube, so war das. Und Rainer hatte sich wohl irgendein Konzert ausgesucht, ein Jazzkonzert, wo er hingehen wollte. Und dachte, den alten Watzecher aus der Schule, den kann man doch mal anrufen. Und Hintergrund war der, wir waren, glaube ich, am Ende unserer Schulzeit, waren wir mal in einem Jazzkonzert in Oberhausen, glaube ich, kann ich mich so daran erinnern. Und dann rief er an, ob ich da nicht könnte am nächsten Samstag. Und dann habe ich gesagt, es ist gerade ganz schlecht morgen, ich heirate morgen, sonst gerne. Aber vielleicht, komm doch einfach zu meiner Hochzeit. Ne? Genau. Und von da an irgendwie entwickelte sich erneut ein Kontakt und irgendwie tauchte Rainer in unseren Treffen hier in der Gemeinde auf. Genau. Und mit Sicherheit hatte Gott schon vorher die Angel ausgeworfen, um den Rainer zu sich zu ziehen. Soweit kenne ich die Geschichte zumindest. Die fängt nicht da an dem Punkt, sondern die fing schon vorher an. Was ich deutlich machen will, Gott holt uns da ab, wo wir stehen. Nicht irgendwo. Er kreiert keine künstliche Situation, um uns mit sich in Beziehung zu bringen. Ja, sondern er schafft es, uns da abzuholen, wo wir stehen. Und nutzt sehr spezielle und auch ganz normale Momente, um in unser Leben reinzureden, um uns zu sich zu ziehen. Er holt uns einfach da ab, wo wir sind. Und genauso war das in dieser Geschichte. Ja, was passiert hier? Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer. Das steht hier alles so sehr beiläufig. Ich persönlich gehe davon aus und meine das so aus dem gesamten Bibeltext herauszuziehen, nicht nur aus diesem, dass Jesus sich ja auch vom Heiligen Geist hat leiten lassen und nicht so wahllos, die Frisur gefällt mir gut und ja, super, ne, der kriegt es ganz gut hin, wie er da mit dem Netz umgeht, sondern der hatte ja was auf dem Herzen und war mit Sicherheit von Gott geleitet. Aber er geht dann in Situationen hinein, wo die Leute einfach mal das tun, was sie eigentlich immer tun. In diesem Falle war es Fischen. Ja? Simon und Andreas warfen die Netze aus. Jakobus und Johannes flickten mit ihrem Vater die vorhandenen Netze oder brachten sie in Ordnung. Die kamen wahrscheinlich gerade zurück vom Fischen. Ja? Jesus holt die Menschen da ab, wo sie sind. In ihrer Lebenssituation. Nirgendwo anders. Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass er Menschen aus ihrem Alltag herauszieht, verhaftet, im Tempel festbindet, damit er sie dann zutexten kann. Sondern er geht in ihre Lebenssituation rein und holt sie da ab, wo sie stehen. Könnte einen nachdenklich machen im Hinblick auf die Funktion eines Gottesdienstes. Wie wichtig ist ein Gottesdienst, damit Menschen Jesus kennenlernen? Ich glaube schon, dass der wichtig ist, aber nicht ausschließlich wichtig. Ja. Gott holt uns da ab, wo wir stehen, und er holt ganz normale Leute ab. Er ruft ganz normale Leute in sein Team hinein. keine besonderen Leute. Und niemand, der hier sitzt und an Jesus glaubt, ist was Besonderes. Und der Rainer ist auch nichts Besonderes. Auch wenn der Missionar ist. Ja? Ihr versteht, wie ich das meine, ne? Einfach da abgeholt, wo wir standen. Und an der Stelle möchte ich dir einfach sagen, er will dich in seinem Team haben, weil du nichts Besonderes bist. Weil du einfach ein ganz normaler Mensch bist, vielleicht auch nicht, ja, da hat man ja manchmal sehr eigene Gedanken über sich selber oder auch Menschen haben unterschiedliche Gedanken über andere, aber das ist nicht entscheidend. Er will dich einfach haben. Ja, ganz normal, nichts Besonderes. Du musst nicht perfekt sein, damit du Teil seines Teams werden darfst. Und ich weiß an der Stelle nicht, was du vielleicht oder wenn jemand hier ist, der sich darüber Gedanken macht, wie das so mit dem Christsein überhaupt läuft, ne, und was das mit den Christen so auf sich hat. Ich weiß nicht, was du über Christen denkst. Ich weiß, was ich über Christen früher gedacht habe. Aber nicht jeder Mensch denkt so über Christen. Ich habe immer gedacht, sei vorsichtig mit Christen. Ja? Vor allen Dingen, wenn die dauerhaft lächeln. Das ist gefährlich. Dann darfst du denen schon mal gar nicht so trauen. Ja? Aber ich war sehr skeptisch gegenüber Christen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr genau hingeguckt, wie die denn so unterwegs sind. Aber egal, was du über Christen denkst, ob du denkst, dass die perfekt sind oder dass die sonderbar sind oder besonders oder was auch immer, lass das am besten sein. Gott will dich genau da abholen, wo du bist und erkennt dich auch so, wie du bist. Und da muss man keine besonderen Sprünge machen, um da in sein Team reinzukommen. Und das, was Jesus dafür getan hat, ist einfach das, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit er uns zu ihm tragen kann, damit er uns zu seinem Vater tragen kann, uns an die Hand nehmen kann, um uns mit Gott zu versöhnen. Ja, das ist das, was Jesus für uns getan hat und dafür braucht es auf unserer Seite keine besondere Qualifikation. Und da möchte ich dich einladen, da möchte ich dich wirklich zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen und vielleicht heute zu gehen. Ja, denn Gott holt uns da ab, wo wir stehen, wie in dieser Geschichte. Wie ein Simon, wie ein Andreas. Und dann gibt er uns auch eine neue Bestimmung. Auch das lesen wir hier in der Geschichte. Ja? Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was hat den Rainer bewegt, Missionar zu werden? Also nur mal by the way, an der Stelle wird es vielleicht jetzt nicht mehr so ganz normal. Ich habe ja Rainer kennengelernt als jemand, der neben dem Mathelehrer noch einen zweiten Lösungsweg kannte. Also an der Stelle war er für mich nicht normal. Ja? Ich hatte von Mathe und Beweis wegen so gar keine Ahnung und habe nur staunend daneben gestanden und gedacht, wird dieser Kelch an mir vorübergehen? Währenddessen serviert der Rainer dem Mathelehrer noch einen zweiten Lösungsweg, dem guten Herrn Wilhelmi. Du erinnerst dich vielleicht. Macht dann später sein Studium und hat mit 28 seinen Doktor in Physik. Was bewegt so einen Menschen, Missionar zu werden? Man könnte Professor werden, man könnte in die Forschung gehen, man könnte dies oder jenes tun. Ja? Aber Rainer hat sich entschieden, Missionar zu werden. Warum? Weil Gott reingesprochen hat. Weil Gott es zugesprochen hat. Weil Gott etwas reingeredet hat und gesehen hat, was Menschen so vielleicht gar nicht sehen würden, wo der Rainer auch alleine nicht drauf gekommen wäre. Ja? Und es ist ja, dieser Moment war weit bevor jetzt diese Kandidatenausbildung und was weiß ich, Ausbildung zum Pastor dann angefangen hat. Das liegt ja schon 30 Jahre zurück, fast 25, irgendwie so um den Dreh. Ne? Also da liegt schon eine längere Zeit jetzt dazwischen. Aber Fakt ist, Gott hat etwas hineingesprochen in den Rainer, was er sich nicht selber ausgesucht hat. Und dieses Reden von Gott hat er unter anderem auch in einer Gemeinschaft erlebt, in einer Gemeinde. Ja? Sowas erlebt man immer für sich sehr persönlich, ja, im besten Falle, aber halt auch in Gemeinschaft, wo sich sowas entweder bestätigt oder nicht bestätigt und wo man damit umgehen kann, wo man darüber reden kann. Und es hat stattgefunden und Der Punkt war, dass Gott da etwas reingeredet hat, was den Rainer so sehr angesprochen haben muss und fasziniert haben muss, dass er bereit war, seine Netze zu verlassen, die er eigentlich oder an denen er eigentlich jahrelang gearbeitet hatte. Ja. Und das lesen wir auch hier in dieser Geschichte. Vers 19. Jesus sagte zu diesen Leuten, die da jetzt gerade dabei waren, Netze auszuwerfen, Netze in Ordnung zu bringen, wie auch immer. Er sagt schlicht und ergreifend, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das, was dann da steht, halte ich für sehr speziell. Da steht, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Mal ganz ehrlich, aus anderen Bibelstellen heraus bekommt man den Eindruck, dass die noch nicht mal wussten, wo der wohnt. Ja, und was der jetzt so ganz speziell drauf hat, war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so ganz bekannt. Aber Jesus hatte es offensichtlich drauf, etwas in Menschen hineinzureden, was sonst keiner geschafft hat. Die waren da so von geflasht und auch innerlich so von überzeugt, dass sie ihm nachgefolgt sind. Und es war ja jetzt nicht, dass sie in Trance waren. Jesus spricht zu ihnen und dann völlig abgespaced folgen sie ihm nach. Ja, willenlos. Da ist ja was abgelaufen. Ja. Sie sollten Menschenfischer werden. Und da gibt es auch diese Geschichte in Lukas 5. Wo Petrus auch schon dabei ist, Netze auszuwerfen, aber hat alles nichts gebracht. Und Jesus sagt ihm dann, versuch's nochmal auf der Seite. Und dann machen sie einen großen Fang und Petrus ist völlig beeindruckt und von den Socken und erkennt seine Schwachheit und seine Sündhaftigkeit, weil er merkt, Jesus ist echt was Besonderes. Und da spricht ihm Jesus das zu. Du sollst ein Menschenfischer sein. Jesus gibt ihm eine Bedeutung, die der Petrus sich wahrscheinlich nie ausgedacht hätte. Warum? Weil das ein völlig normaler Choleriker war. So wie manche von uns. Ja? Der hatte keine Hirngespinste im Kopf. Offensichtlich nicht, weil der war völlig geplättet an dieser Stelle. Und Jesus sieht etwas in ihm und gibt ihm eine Vision für sein Leben, die völlig anders ist als das, was er bis jetzt auf dem Schirm hatte. Was er sich selbst nicht hätte vorstellen können und auch nicht ausgesucht hätte. Und aufgrund dessen hat Petrus offensichtlich diesen Glauben bekommen, und nicht nur er, sondern auch die anderen, dass er eine Rolle spielen könnte in diesem Team, dass er irgendwie von Bedeutung ist in diesem Team. Und das hat sie dazu gebracht, die Netze liegen zu lassen und nachzufolgen. Das war also nicht ferngesteuert. Jesus hat sie nicht manipuliert, er hat ihnen keine K.O.-Tropfen irgendwo ins Getränk reingetan, sondern da ist Überzeugung gewesen, ja, weil Jesus etwas in ihnen gesehen hat, genauso wie er etwas in uns sieht, was wir manchmal noch gar nicht sehen. Und ich wünsche mir, dass Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken. Wo du und ich, wo wir entdecken, was Gott in uns an Bestimmung hineingelegt hat. Was Gott in uns sieht. Ja. Ich glaube, Christ zu werden, um dann ein Leben zu fristen, in dem sich nichts ändert, ist nicht das, was wirklich attraktiv ist für einen selber und auch nicht für andere. Ja. Sondern zu erleben, dass dann in der Gemeinde Raum dafür da ist, dass sich Neues entwickeln kann. Ja, und das wünsche ich mir. Und der erste Schritt zu so einer Entwicklung ist der, dass ich Jesus kennenlerne. Ich kann nicht gleich die ganze Welt umarmen, aber ich kann als ersten Schritt Jesus kennenlernen. Diesen unsichtbaren Gott, der für mich alles gegeben hat, seinen eigenen Sohn für mich gegeben hat, um aus meinem Leben das Beste zu machen, damit dieser unsichtbare Gott in meinem Leben sichtbar wird. Und diesen Schritt, das ist das Erste, was ich tun kann, dass ich diesen Schritt auf Jesus zugehe, weil Gott schon eigentlich den ersten Schritt auf mich zugegangen ist. Und der zweite Schritt ist dann, auf dem Weg zu entdecken, was Gott für eine Bestimmung für jeden von uns hat. Und es muss nicht heißen, dass man Missionar wird, dass man Pastor wird Man hat, ich sag mal so, die Krönung des eigenen Christseins liegt nicht darin, ordiniert zu werden. Stimmt es? Ne? Das ist schön. Ja? Und ich finde, das darf man durchaus zelebrieren und feiern. Aber letzten Endes ist das nicht die Krönung. Die Krönung ist, dass wir alle in unsere Bestimmung hineinkommen und am Ende vor unserem Vater im Himmel stehen und die Worte hören: Gut, mein Knecht, das hast du gut gemacht. Geh hinein in deine Freude. Das ist die Krönung. Ja, und da sind wir alle zu eingeladen, zu diesem Weg. Ja, und das zu entdecken. Was hast du für eine Bestimmung für mein Leben? Ja, und das entdecken wir auf dem Weg. Manchmal kommt das, fällt es vom Himmel, ja, sag ich mal so. Manchmal trägt man das schon länger leise und still in seinem Herzen, wo Gott dann anfängt, irgendwie das ganze Geschenk auszupacken, bis man nach 25 Jahren vielleicht verstanden hat, was Gott eigentlich so meinte. Ja, es darf schneller gehen, aber manchmal dauert es. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich dir, Rainer, auch, dass du deine Bestimmung da auch immer mehr entdeckst. Das, damit meine ich nicht, dass du die noch nicht entdeckt hast, aber ich glaube, dass es immer noch etwas gibt, was Gott uns zeigen will. Und er da immer noch ein bisschen von dem Geschenk auspacken will. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir Gemeinde so leben, dass das möglich ist für jeden von uns. In Johannes 1, Vers 42 lesen wir dann gleich noch einen Vers, der das noch mal ein bisschen vertieft, wo ich aber eine Frage mal vorweg schicken will. Nämlich die Frage: Wie sehen wir uns denn? So wie wir hier sitzen und wie wir manchmal durch den Alltag gehen und wie wir über uns denken, wenn keiner dabei ist, ja, wie sehen wir uns selbst? Und warum sehen wir uns so? Trauen wir uns neue Dinge zu? Sind wir bereit dafür, dass Gott die Geschichte anders weiterschreibt, als er sie mit uns begonnen hat? Ja? Gott holt uns ab, da wo wir stehen. Aber Gott will mit uns eine Geschichte schreiben und einen Weg gehen. Und da ist die Frage: Sind wir offen dafür, dass Gott da was Neues reinschreibt, was uns vielleicht erstmal durcheinander bringen könnte, aber was eigentlich richtig gut ist? Trauen wir uns das zu, dass sowas passieren kann? Ich habe auf der einen Seite diesen Menschenfischer-Vers schon vorgelesen. Ja, du sollst ein Menschenfischer sein. Aber es gibt einen anderen Vers, der das auch nochmal richtig schön ausdrückt. Und da steht in Johannes 1, Vers 42. Das ist auch eine Szene, wo Jesus die Jünger sammelt. Und da geht es dann auch um den Simon. Und dann steht hier in Vers 42: Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Super Feststellung. Ja, eigentlich war das jetzt nichts Neues, aber das, was jetzt kommt, ist wichtig. Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen oder Petrus. Ja, du sollst ein Fels sein. Und zu wem sagt Jesus das? Das ist ja ganz am Anfang der Geschichte von Jesus und Simon. Ja? Das ist nicht am Ende. Ja, man könnte ja sagen, ja, so, jetzt hat er sich 3 Jahre lang gut gemacht, der Simon. Jetzt geben wir ihm einen neuen Namen. Ja, Jesus ist da ja viel cooler. Ne? Der fängt am Anfang mit so einer Geschichte an und sagt zu Simon: Du sollst Kephas heißen. Du sollst ein Fels sein, ein Fels in der Brandung. Und dann lesen wir die Geschichte von Simon und entdecken, dieser Typ ist auf der einen Seite cholerisch und auf der anderen Seite echt ein wankelmütiger Mensch. Ja, wankelmütig ist er. Bis dahin, dass er Jesus verleugnet in der schwersten Stunde. Ja, der war kein Fels. Rein menschlich gesehen war der das nicht in vielen Situationen. Der ist manchmal so richtig übers Ziel hinausgeschossen und manchmal so richtig unter der Grasnarbe geblieben. Ja? Und trotzdem sagt Jesus zu ihm am Anfang, du bist Kephas, so sollst du heißen. Und in der Folgezeit wird er auch in den Evangelien die ganze Zeit so genannt. Warum macht Jesus das? Weil er etwas in uns sieht, was wir selber nicht sehen. Und weil Jesus das gerne macht, dass er uns sozusagen in neue Sphären hineinlobt und hineinspricht. Ja? Weil er weiß, dass wir das nicht selber drauf haben. Weil er weiß, dass nicht wir selber uns verändern können, sondern dass wir darauf angewiesen sind, dass er es in uns hineinspricht, bis wir es glauben. Und bis unser Inneres dahingehend verändert wurde, dass wir diesem Bild wirklich entsprechen. Und dabei geht Jesus sehr, sehr geduldig vor. Ja? Er hat Petrus 3 Jahre lang begleitet, bis es zu der richtig fetten Krise kommt, wo Petrus allem widersprochen hat, was Jesus an Bestimmung in sein Leben hineingesprochen hat. Aber auch da gibt Jesus nicht auf. Sondern er begleitet Petrus über diesen kritischen Punkt hinaus. An der Stelle hätte alles mit Petrus zu Ende sein können. Aber er geht diesen Weg mit Petrus über diesen Gipfel hinaus, um ihn dann in neues Fahrwasser reinzubringen. Und da fängt richtig die Veränderung an. Alles andere war Vorspiel. Ist es nicht bei uns auch manchmal so? Oder mal anders ausgedrückt, ich glaube, dass es in unserem Leben genauso sein kann und dass Gott in unserem Leben genauso handeln kann. Selbst wenn wir dann hinterher nicht in irgendwelchen Büchern auftauchen oder irgendwelche Loblieder übereinsingt. Ja? Aber ich glaube, dass es in jedem von uns genauso sein kann. Weil Gott mit uns Wege geht. Und an der Stelle wünsche ich mir, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen das Bild entdecken können, was Gott für einen hat. Und wie gesagt, es fängt irgendwo an. Und in 2. Korinther 5, Vers 14 lesen wir Folgendes. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und jetzt kommt's. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Wenn Gott uns nur nach menschlichen Maßstäben beurteilen würde, so wie wir das miteinander immer tun, ne? Tun wir doch, ne? Oder? Wenn Gott das mit uns tun würde, dann gäbe es keine Hoffnung. Aber Jesus ist derjenige, der für uns gestorben ist, begraben worden ist und von den Toten auferstanden ist. Und weil er diese Schallmauer durchbrochen hat, gönnt Gott sich den Luxus, etwas anderes in uns zu sehen und zu glauben, dass das möglich ist, als das aus menschlicher Sicht eigentlich denkbar wäre. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Hallo? Wenn jemand Christus angehört, wird er nicht Vereinsmitglied, sondern wenn jemand Christus angehört, wird er zu einer neuen Schöpfung, da wird innerlich etwas neu geboren. Das ist das Entscheidende. Ja, dass da in uns was Neues anfängt. Und dieses Neue ist nicht komplett. Ja, wenn wir uns dann an Tag 3 wundern oder in Jahr 4 wundern, dass noch nicht alles neu ist, dann hängt es damit zusammen, dass wir auf einem Weg sind. Dass wir auf einer Pilgerreise sind, die andauernd, bis wir bei Jesus sind. Ja, etwas Neues hat begonnen, wenn Christus in uns ist. Oder das Alte ist vergangen, etwas Neues, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist dieses Neue, was Gott in uns hineinlegt. Das ist das, was Gott an Bestimmung und an Bedeutung in dich hineinredet. Das ist das, woran Gott offensichtlich so richtig Spaß hat. Und das widerspricht so manchen, was mit unserer menschlichen Beurteilung zu tun hat. Ja, wie wir uns selbst beurteilen, wie wir manchmal andere beurteilen. Aber Gott widerspricht sich dabei nie, sondern er ist derjenige, der dann in uns etwas schafft, was nur er tun kann. was in Epheser 4 ungefähr so beschrieben wird, dass wir den neuen Menschen anziehen, der geschaffen ist in Wahrhaftigkeit, in Gerechtigkeit und in Heiligkeit. Und das ist etwas, was nur er in uns machen kann. Und es beginnt an Tag X und setzt sich fort bis in alle Ewigkeit. Und das wünsche ich uns, dass wir das, was Gott anfängt, ja, was er in uns sieht, dass das mehr und mehr Gestalt annimmt und dass wir als Gemeinde uns dabei helfen, das zu entdecken. Und das ist auch etwas, was ich euch wünsche. Und weil du heute ordiniert wirst, Rainer, was ich dir dabei besonders wünsche. Ja. Auch wenn du schon so lange mit Jesus unterwegs bist. Ich kenne das ja selber und ich weiß für mich, dass ich immer wieder was Neues entdecke und merke, wie sehr ich manchmal in meinen eigenen Beurteilungen gefangen bin. Und ja, ich glaube, dass Gott da echt was vorbereitet hat und euch auch als Ermöglicher benutzen möchte in eurem Umfeld, auch so wie du das gerade beschrieben hast, Carla, dass es möglich wird, dass Gottes Gedanken in die Menschen hineinkommt und sowohl Gott als auch ihr noch mehr Freunde habt. Ja, weil das ist das, was Gott sucht. Am Ende möchte ich die Frage stellen, tauchte vorher schon auf, wie verwandelt Gott uns in sein Bild? Weil letzten Endes erleben wir das oft als große Kluft. Ja? Unser Ist-Zustand und das, was Gott über uns denkt. Wie kommen wir damit klar? Wir haben das gerade schon gelesen, 2. Korinther 5, Vers 18. Alles ist Gottes Werk. Das alles ist Gottes Werk. Es kommt dabei nicht auf unsere Fähigkeit an. Es kam nicht auf Simon an, ein Petrus zu werden. Es kam darauf an, dass er nicht weggelaufen ist und zugelassen hat, dass Jesus mit ihm einen Weg geht. Ja? Wäre er weggerannt, wäre die Geschichte vorbei gewesen, wahrscheinlich. Ja? Aber das Entscheidende war, dass Gott das immer wieder in ihn hineingesprochen hat und ihn zu einem neuen Menschen gemacht hat. Alles ist Gottes Werk. Alles ist Gottes Werk. Auch das, was Gott in eurem Leben tun will, was Gott bis an dein Lebensende, Rainer, tun will. Alles ist Gottes Werk. Und dann lesen wir in Philipper 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wo er verherrlicht wird, wo er groß gemacht wird durch das, was er in unserem Leben, was er in eurem Leben, in deinem Leben getan hat. Ja? Er bleibt dran, bis Gott fertig ist. Was lernen wir daraus? Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir auf Gott vertrauen. Und dass es tatsächlich nicht unser Werk ist, sondern Gottes Werk. Ja? Ich für mich lerne daraus, dass es wichtig ist, dran zu bleiben. Gott hat Geduld mit uns und wir dürfen auch Geduld mit uns haben, ohne dabei irgendwie laissez-faire zu werden. Aber dass wir einfach wissen, Gott ist an uns dran und arbeitet mit uns, bis Jesus wiederkommt. Wir dürfen Geduld miteinander haben. Ja? Das betrifft uns als ganze Gemeinde. Geduld auf dem Weg, damit sein Bild, seine Bestimmung, sein Ruf in unser Leben hinein immer mehr Realität wird. Und wir dürfen auf diesem Weg dann tatsächlich helfen, dass Menschen in ihre Bestimmung hineinkommen. Ich helfe dir, du hilfst mir. Und was ich schon gesagt habe, ich glaube, dass Gott dich, Rainer, noch überraschen will. An Punkten, an die du vielleicht gar nicht denkst. Ich glaube, dass sein Bild noch größer ist als das, was du im Moment siehst. Amen.